Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Den Toten geht es blendend. Sie leben in einem Paradies, egal was sie auf dieser Seite getan haben. Daran glaubt man jedenfalls in der traditionellen mexikanischen Kultur. Was das heißt für das Leben, für den Umgang mit Krankheiten, mit Schicksalsschlägen, darüber hat die Autorin Milena Moser ein Buch geschrieben mit dem Titel »Das schöne Leben der Toten – vom unbeschwerten Umgang mit dem Ende«. Das ist gleich unser Thema hier in der Lesart. So ein Buchtitel macht einen doch gleich mal neugierig. Der Titel »Das schöne Leben der Toten – vom unbeschwerten Umgang mit dem Ende«. Die Schweizer Autorin Milena Moser hat dieses Buch geschrieben. Sie hat schon einige sehr erfolgreiche Bücher veröffentlicht. Und zu ihrem jüngsten schreibt jetzt der Verlag Kein und Aber. Milena Moser hat eine sehr persönliche Geschichte geschrieben. Ihr Partner Victor Mario Sabaya ist schwer krank. Doch er sieht seinem Ende ohne Furcht entgegen, denn er weiß, den Toten geht es blendend. Milena Moser lebt in den USA. Sie ist jetzt in San Francisco für uns im Studio. Seien Sie willkommen, Frau Moser.
Danke, freue mich, dass ich hier bin.
Eine sehr persönliche Geschichte. Also, das haben Sie sich wahrscheinlich sehr genau überlegt, ob Sie über die Krankheit Ihres Partners schreiben, über Ihre eigene Angst vor seinem Tod schreiben. Was hat Ihnen denn den Anstoß gegeben, dieses Buch wirklich anzugehen?
Ich muss ehrlich sagen, anfangs habe ich gar nicht so viel überlegt. Es war einfach so, dass mein Sohn und seine Freundin haben uns über Weihnachten besucht letztes Jahr und die wollten einfach irgendwie wissen, wie geht das mit dem Dia de los Muertos? Könnt ihr das nicht mal aufschreiben, wie man das macht, so ein Altar baut? Und das sollte erst so eine Anleitungsbroschüre für den Privatgebrauch werden. Und ich habe dann angefangen, Victor auszufragen, eigentlich zu interviewen. Und da kam immer mehr und ich merkte relativ bald, das wird was Größeres, das wird ein Buch. Und ebenso schnell war mir klar, dass ich nicht über den Tod und den Umgang mit dem Tod und dem Sterben und der Trauer schreiben kann, ohne unsere Situation mit zu beschreiben.
Dieser Dia de los Muertos, darüber werden wir noch reden, das ist dieser Festtag für die Toten, der in Mexiko gefeiert wird, inzwischen auch an vielen anderen Orten der Welt gefeiert wird. Ja. Aber lassen Sie uns erst noch kurz reden über Ihren Partner Victor Mario Sabaya. Der ist ja ganz tief verwurzelt in der Kultur seiner Herkunft. Sie schreiben über ihn mal, er sei ein mexikanischer Indianer, ein Conchero und ein Imaginero und außerdem natürlich ein Künstler. Aber erklären Sie uns mal bitte, was ist das, ein Conchero und Imaginero?
Die Concheros, das sind diese traditionellen Tanzgruppen, das heißt, wörtlich heißt das, glaube ich, der die Laute mit sich rumträgt oder mit die Laute, nicht mal die Laute spielt, ja, der mit der Laute. Und die haben diese Rituale, die Regentänze und Sonnentänze und Rituale zum Heilen von Kranken. Und Imaginero ist der, der befugt ist, gewisse Bilder zu legen mit gefärbter Holzwolle oder mit Blumenblüten. Und das sind traditionelle Bilder, die eine bestimmte Bedeutung haben, diese Rituale. Von denen weiß ich immer noch recht wenig, weil Victor immer sagt, warum interessiert dich das? Das ist nicht deine Kultur. Als er noch in Mexiko lebte, war er sehr stark in dem verwurzelt und das war sein Leben, das war geprägt von seinem Maisfeld und dem Rhythmus, den das Maisfeld vorgibt und die Rituale, die auch irgendwie alle mit der Landwirtschaft, mit dem Maisanbau vor allem verknüpft sind. Also wann man Regen braucht, wann man Sonne braucht.
Und all das hat er auch mitgenommen in sein Leben in den USA, auch in seine Kunst mit hineingenommen, so habe ich das verstanden in Ihrem Buch. Jetzt muss man dazu auch wissen, dass Ihr Partner schon viele Jahre mit sehr schweren, sehr bedrohlichen Erkrankungen lebt. Sie zählen da auf Nierenversagen, Herzfehler, Schlaganfälle, Hirnblutungen, Lungenentzündung und ich glaube noch mehr. Also die Ärzte verstehen gar nicht, warum er eigentlich noch lebt.
Warum er noch lebt, ja.
Das taucht immer wieder auf in Ihrem Buch, ohne dass Sie das ins Zentrum rücken würden. Wenn man jetzt überzeugt ist wie Ihr Partner, dass die Toten eigentlich das Bessere oder ein schönes Leben überhaupt haben, was heißt das für das Leben mit solchen Krankheiten?
Das heißt nicht, dass man nicht leidet, aber ich glaube, das ist eine Urangst des Menschen, die Angst vor dem Tod, vor dem eigenen Tod, vor dem Sterben. Es gibt auch Philosophien, die sagen, alle anderen Ängste erwachsen aus dieser einen großen Urangst. Und wenn man die nicht hat, bekommt das Leben eine vollkommen andere Färbung. Was nicht heißt, interessanterweise haben mich viele Menschen angesprochen auf das Buch und gesagt, ja, aber wenn die Toten so schön haben, warum dann nicht gleich sterben? Warum am Leben hängen? Aber was ich bei Victor sehr stark erlebe, ist diese unbändige Lebenslust, die, glaube ich, gerade daher kommt, dass der Tod nichts Bedrohliches hat. Das gibt dem Leben einen ganz besonderen Glanz, weil es nicht überschattet ist von dieser Angst oder von dieser Wehmut. Es wird zu Ende gehen. Ja, es wird zu Ende gehen. Aber solange man da ist, ist es schön, auch wenn man gerade mal im Krankenhaus ist.
Und der Hintergrund dafür, eben diese andere Seite, das schöne Leben der Toten. Inwiefern haben die Toten denn ein schönes Leben nach den Vorstellungen in der mexikanischen Kultur?
Also, wenn ich Victors Angaben richtig interpretiere, ich habe da schon immer noch ein paar Fragen, weil zum Beispiel in seinem Paradies spielt Sophia Loren eine wichtige Rolle, die ja weder Mexikanerin ist, noch tot ist, noch seinem Glauben angehört, aber die wird in seinem Paradies vorhanden sein und auf ihn warten.
Das ist ja mal
interessant. So wie ich es verstanden habe, ist das, es ist ein sehr weltliches Paradies. Aha. Und so wie ich es verstanden habe, ist es, was immer du dir wünschst. Also das Leben nach dem Tod ist alles, was du dir wünschst, was du dir vorstellen kannst. Alle Schmerzen sind weg, alle Ängste sind weg, alles Leiden ist weg. Und solange sich noch jemand an dich erinnert, bleibt eine Verbindung zu den Menschen, die noch leben, die dich lieben. In Victors Tradition ist das, was man nach dem Tod mitnimmt und deshalb auch das, was im Leben am wichtigsten ist, sind Freundschaften, Lieder und der Duft von Blumen.
Was ich daran ja auch so interessant finde, das schreiben Sie auch in dem Buch, und das ist ja ein fundamentaler Gegensatz zu unseren christlichen Vorstellungen, dass jeder ins Paradies kommt, egal ob er nun ein frommes, anständiges oder anderes Leben geführt hat. Also man muss sich das Paradies nicht verdienen auf dieser Seite der Welt. Wie verträgt sich das eigentlich mit dem doch auch sehr tief verankerten Katholizismus in Mexiko?
Das ist natürlich schon anders für die katholischen Mexikaner als für die Indigenen. Das gibt dann so Mischformen, da gibt es alle Varianten, also alle Färbungen. Aber der Dia de los Muertos, der wird wirklich in ganz Mexiko und von allen mit Leidenschaft gefeiert. Aber natürlich, je katholischer geprägt jemand ist, desto mehr glaubt er natürlich an die Hölle und weniger an diese traditionellen toltekischen Vorstellungen vom Himmel. Das sind ja dann auch andere Götter involviert.
Und dieser Dia de los Muertos, den Sie erwähnen, das ist sowas wie das Zentrum Ihres Buches, auf den kommen Sie immer wieder zurück. Heute ist das ja so ein bisschen so, dass der sich ja auch wie Halloween so langsam ausbreitet über die ganze Welt. Ja. In Mexiko aber wirklich noch eine ganz andere und tiefere Bedeutung hat, so wie Sie das beschreiben, dass da eben wirklich die Toten gefeiert werden, für sie gekocht wird, für sie geschmückt wird, sie eingeladen werden, über sie geredet wird. Und da fand ich interessant, dass Sie schreiben, dass durchaus auch respektlos über die Toten geredet wird und geredet werden soll. Schaffen Sie das denn, wenn Sie dabei sind, auch respektlos über tote Freunde zu reden?
Nicht respektlos, aber in der Art, wie ich es eben im Leben auch getan habe. Und das ist, was Victor mir beigebracht hat, ist, dass die Beziehung zu einem Menschen endet nicht mit dem Tod, sondern mit dem Vergessen. Und diese falsche Ehrfurcht, mit der man über jemanden redet, wenn er tot ist, die schafft eine Distanz, die gar nicht nötig ist. Und ich beschreibe das im Buch in einem Jahr, als ein sehr naher Freund von mir gestorben war, der Mann meiner besten Freundin. Und ich habe den immer so in den Arm geboxt, weil ich habe mich immer wahnsinnig über ihn geärgert, weil ich fand, er mache meiner Freundin unnötige Sorgen. Und nichts Schlimmeres, als dass er so ist, ganz plötzlich gestorben. Und als ich an Dia de los Muertos über ihn redete, war genau dieses Gefühl wieder da. Und diese plötzliche Nähe, die entstand durch dieses über ihn reden, wie ich früher über ihn geredet habe. Also der Tod ist nicht so eine künstliche Barriere, dass die Beziehung endet nicht mit dem Tod.
Ich fand ja interessant, als Sie vorhin gesagt haben, dass Ihr Partner aus Mexiko zu Ihnen sagt, das ist nicht deine Kultur, da musst du vielleicht auch gar nicht so viel wissen. Wenn wir das jetzt mal umdrehen.
Ich habe nie ein Maisfeld gehabt.
Zum Beispiel. Wenn wir das mal umdrehen. Schweizerinnen wie Sie, Schweizer, Sie gelten ja ähnlich wie wir Deutschen doch eher als reserviertere Menschen, kühlere Menschen. Und diesen freudvollen, direkten Umgang mit dem Tod, den Sie da immer wieder beschreiben für Mexiko, kann man sich den denn aneignen als Schweizerin, ohne sich selbst völlig zu verleugnen?
Nicht komplett. Also ich kann meine innere Schweizerin nicht ablegen, aber ich habe wahnsinnig viel gelernt von dieser Kultur und lerne immer noch viel davon. Und ich habe ja beides so gleichzeitig kennengelernt. Ich hatte, bevor ich mich in Victor verliebte, keine Ahnung von der mexikanischen Kultur, konnte kein Wort Spanisch. Und das ist beides so gleichzeitig in mein Leben gefallen. Die ständige Nähe des Todes und aber gleichzeitig auch eine andere Möglichkeit des Umgangs mit dem Tod. Und das ist ein ganz großes Geschenk. Und ich kann sehr viel davon nehmen, aber nicht alles.
Ich fand ganz interessant zu lesen in Ihrem Buch, wie Sie beschreiben, wo diese Tradition eigentlich herkommt, schon tief aus der Kultur der Azteken, wie man da über den Tod gedacht hat, wie sich das tradiert hat, wie Sie aber auch in ganz andere Richtungen schauen. Zum Beispiel sagen Sie, eine Ihrer Bibeln sei ein Buch von einem deutschen Autor, nämlich Arbeit und Struktur von Wolfgang Herrndorf. Mhm. Das ist ja ein Buch, das er geschrieben hat, als er an einem Hirntumor erkrankt war und bevor er sein Leben selbst beendet hat. Warum ist denn dieses Buch eine Ihrer Bibeln?
Das ist eine interessante Frage, weil als ich dieses Buch las, hatte ich überhaupt keinen Bezug zum Tod, zum Sterben, zu kranken Menschen in meinem Umfeld. Ich muss gerade überlegen, ob das stimmt. Fast nicht. Stimmt nicht ganz, aber fast nicht. Ich habe das Buch angefangen zu lesen, weil ich einfach Fan war von Herrndorf und dann hat es mich wahnsinnig beeindruckt, weil so viel Weisheit darin ist und es ist so für mich so herzzerreißend, dass diese Einsicht erst unter diesem massiven Druck entsteht, dass er von solchen Zweifeln geplagt war sein ganzes Leben lang und diese Romane nie fertig geworden wären. Diese wunderbaren Romane, die er nicht für würdig befand, die in seiner Schublade verrotteten, bis er so krank war, dass er sagte, okay, jetzt oder nicht. Und dann hat er einen nach dem anderen beendet. Und das sind großartige Bücher, ohne die wir ärmer wären. Und ich glaube, er sagt irgendwo, ich glaube, nach einem Jahr zieht er Bilanz und sagt, ich lebe jetzt so, wie ich immer hätte leben sollen. Und das, als ich mit Victor zusammenkam, hat mich das wahnsinnig an diese Stelle erinnert. Ich lebe so, wie ich immer hätte leben sollen, ohne diese ständige Angst. Was kommt als Nächstes? Was bedeutet das? Was denken die Leute über mich? Bin ich gut genug? Ich lebe jetzt. Das ist alles, was wir haben.
Und davon erzählt Milena Moser in dem Buch, das sie gemeinsam mit Victor Mario Sabaya geschrieben hat, Das schöne Leben der Toten vom unbeschwerten Umgang mit dem Ende. Im Verlag Kain und Aber ist das Buch erschienen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Moser.
Danke Ihnen.
Lateinamerika ist ein Kontinent in Aufruhr mit den Protesten in Chile und Bolivien und Kolumbien und der explosiven Lage in vielen anderen Ländern. Aus Lateinamerika sind jetzt Dichterinnen und Dichter nach Deutschland gekommen für das mobile Poesiefestival Latinale. Das Festival hat in diesem Jahr ein politisches Thema, Grenzen und Grenzüberschreitungen. Damit haben wir Erfahrungen hierzulande. Die Teilnehmer der Latinale haben deshalb auch in Berlin die Gedenkstätte Berliner Mauer besucht. Heute reist das mobile Festival weiter nach Osnabrück. Tobias Wenzel war für uns bei der Eröffnung in Berlin.
Welche Grenze Ihnen am meisten Sorgen bereite, fragte die Moderatorin der Eröffnungsveranstaltung zur 13. Latinale im Iberoamerikanischen Institut in Berlin die Dichterinnen auf dem Podium. Die überraschende Antwort der Kolumbianerin Fatima Vélez:
Mir macht es große Sorgen, dass der Körper zu einer Grenze wird. Wenn man sagt, das ist mein Körper, den beschütze ich und ich lasse mich nicht mit dir ein, weil du dreckig, weil du anders bist.
Die größte Grenze in der Karibik sei das Wasser, sagte Mayra Santos Febres aus Puerto Rico. Aber Sorgen mache ihr die Haut als Grenze, die schwarze Hautfarbe als Merkmal der Unterdrückten. Santos Febres amüsierte das Publikum mit der Bemerkung, sie müsse einfach beim Vortragen ihrer Gedichte tanzen. Tanzen ist für sie auch eine friedliche Form des Protests. Tatsächlich schwang sie dann beim Lesen ihre Hüften. Besser wurden ihre Verse dadurch allerdings nicht.
Estoy de vuelta. Estoy de vuelta, estoy de vuelta.
Hilflose Wortwiederholungen hier, exzessive Länge der Gedichte dort. Als Besucher der Latinale konnte man schon den Wunsch entwickeln, manch ein Gedicht vom überflüssigen Wortballast zu befreien.
Dichter sind Kanalräume. Man kämpft sich durch viel Mist.
Beschrieb Anne Cotton ihre Arbeit und rettete mit ihren scharfsinnigen Ausführungen den Abend im Iberoamerikanischen Institut. Nach der Veranstaltung sprach Fatima Vélez aus Kolumbien dann doch über konkrete politische Grenzen, über die Flüchtlinge aus Venezuela und über die traumatischen Erfahrungen der Millionen kolumbianischen Binnenflüchtlinge während des bewaffneten Konflikts.
Aber die meisten Kolumbianer haben eine Mauer der Gleichgültigkeit errichtet. Ich arbeite gerade an einer Collage zu all dem und nutze dafür Stimmen aus Zeitungen, Zeitschriften und Dokumentarfilmen. Das wird eine große Collage über den Aufschrei.
Dem Mexikaner Alejandro Albarrán zufolge bilden einige seiner Landsleute so etwas wie eine Mauer vor Trumps Mauer. Flüchtlinge auf dem Weg in die USA würden nämlich immer wieder in Mexiko ermordet. Anstatt über diese von ihm ausgemachte Vormauer zu dichten, setzt Albarrán aber unter anderem auf lautlich inspirierte, fast nicht zu übersetzende Sprachspiele.
La locura de la oca tiene que ver en realidad con el pavor del pavo.
Hängt die Schrillheit der Grille in Wirklichkeit mit dem Graus des Pfaus zusammen?
La bandera de Chile es usada de mordaza.
Politischer wirkten da die Gedichte der Chilenin Elvira Hernández, die aufgrund einer Verwechslung unter Pinochet gefoltert wurde. Im Instituto Cervantes, dem Ausrichter der Latinale, erzählte sie, wie sie die jetzigen Proteste in ihrem Land deutet.
Das sind schwierige und gleichzeitig hoffnungmachende Tage gewesen. Seit 1973 sind wir vom neoliberalen Wirtschaftsmodell eingezwängt worden. Und in diesen Tagen ist die Zwangsjacke zerplatzt. Den Frauen ist es gelungen, sich zu befreien und den Staat als ihren Hauptunterdrücker auszumachen.
Der chilenische Staat als Hauptunterdrücker der Frauen? Da durfte man sich als Zuhörer schon wundern. Auch über die politischen Interpretationen der Moderatorin Alina Neumeier.
Chile ist nur ein Beispiel für die sozialen Explosionen, zu denen es in vielen Ländern Südamerikas in den letzten Wochen und Monaten gekommen ist. Kolumbien, Mexiko und Bolivien haben ihre eigene Geschichte. Alles Folgen von Imperialismus und Kolonialismus vor allem.
Soll ein Beispiel dafür etwa auch der durch die Proteste in Bolivien herbeigeführte Rücktritt von Präsident Morales sein, dessen Familie zum indigenen Volk der Aymara gehört? Etwas komplexer, als sich das manche Liebhaber der Postkolonialismusforschung und Gender Studies wünschen, ist die Welt dann leider oder zum Glück doch. Die Lyrik selbst erwies sich entgegen der Ankündigung nicht als hochbrisant und berührte selten und dann meist auf unpolitische Weise. Wie in einem Gedicht der Kolumbianerin Fadir Delgado über das Aussterben des Patios, des in ihrer karibischen Heimat typischen Innenhofs. Der Patio sei krank, dichtete sie, und es gebe keine Ameisen, die seinen Körper auffingen, wenn er falle.
No hay hormigas que sostengan su cuerpo cuando caiga.
Die kolumbianische Dichterin Fadia Delgado. Sie ist dabei beim mobilen lateinamerikanischen Poesiefestival Latinale. Heute und morgen macht das in Osnabrück Station. Vor kurzem wollte ich ein Buch aus einem kleinen Verlag bestellen bei meiner Buchhändlerin, wie immer für den nächsten Tag. Aber die Buchhändlerin musste mir sagen, geht leider nicht, dauert eine Woche, muss ich beim Verlag bestellen. Und der Hintergrund dafür ist der größte Zwischenhändler für Bücher, Libri, der das sonst möglich macht, die Bestellung für den nächsten Tag. Der hat ein Viertel aller Titel aussortiert. 250.000 Bücher, so sagt man, sind dort nicht mehr bestellbar. Über dieses Problem sprechen wir hier mit Jörg Sundermeier. Das ist einer der beiden Verleger des Berliner Verbrecherverlags. Willkommen in der Lesart.
Guten Morgen.
Sie sitzen auch im Vorstand der Kurt-Wolf-Stiftung. Die hat einen offenen Brief in dieser Sache geschrieben. Schauen wir erstmal auf den Ursprung. Warum hat denn Libri 250.000 Bücher von 1 Million aussortiert?
Na gut, man muss auch sagen, dankenswerterweise hat Libri vor vielen Jahren mal den Bestand auf 1 Million lieferbare Titel bei Ihnen aufgestockt. Ich weiß nicht genau, welche Gründe es sind. Es sind wirtschaftliche Gründe, aber ich kann es nicht im Detail erklären. Die beiden anderen großen Zwischenhändler, das sind Umbreit und KNV. KNV war am Anfang des Jahres in der Insolvenz. Sicherlich hat das auch bei Libri einiges ausgelöst, dass man mal darüber nachdenkt, wie man arbeitet. Diese beiden Zwischenhändler, Umbreit und KNV, haben einfach per se schon weniger Titel gehabt, haben jetzt dann insolvenzbedingt zum Beispiel noch weniger Titel, die sie liefern können. Das Problematische ist, dass Libri ein sehr großer Händler ist, KNV ein sehr großer Händler ist und die auch sehr, sehr viele Online-Portale beispielsweise bestücken und dort finden sie die Bücher dann einfach gar nicht mehr. Dort sieht es dann so aus, als seien sie nie existent gewesen. Und es sind eben immer noch lieferbare Titel und das ist schon dann eine große Problematik. Auch natürlich für die Autorinnen und Autoren, deren Bücher dann plötzlich gar nicht mehr lieferbar sind.
Welche sind denn davon besonders betroffen? Welche Autoren und welche Verlage?
Also meines Erachtens sind alle Verlage betroffen. Die sehr großen Verlage bleiben da immer in etwas vornehmen und schweigen. Ich weiß aber, dass es dort auch viele Titel aus der sogenannten Backlist gibt. Also es betrifft nicht die Titel aus den letzten zwei Jahren. Es betrifft kleinere Verlage natürlich. Es betrifft beispielsweise Werkausgaben. Meine Kollegin hat mir erzählt, dass sie den ersten und den zweiten Band der Werkausgabe eines Autors bei ihr weiterhin bekommen können, sofort von gestern auf heute. Aber der dritte und der vierte Band nicht. Und der sechste ist jetzt gerade ausgeliefert worden. Und vielen erscheint es so, als seien diese beiden Bände eben nicht mehr lieferbar oder nicht mehr existent. Sie haben eben eine gute Buchhandlung, die dann sagt, ja, das besorge ich Ihnen, dauert ein bisschen. Und ich finde das jetzt auch nicht schlimm, dass es dauert. Und wir wissen, die Deutsche Post macht dann nochmal, was sie kann. Es dauert dann vielleicht noch ein bisschen länger. Viele nicht ganz so gute Buchhandlungen sagen dann eben aber auch, ich finde es nicht mehr und das gibt es dann nicht. Und das ist eigentlich schade, weil im Verzeichnis der lieferbaren Bücher, das wir alle unter buchhandel.de einsehen können, kann man all diese Bücher ja noch finden, weil dort sind eben die lieferbaren Bücher gelistet.
Das wäre schon mal ein wichtiger Hinweis, dass man dort eben alle Titel, die existent sind, auffinden kann. Wie ist denn Ihr Verlag jetzt betroffen von diesem Problem?
Also dem Verbrecherverlag geht es tatsächlich in diesem Jahr sehr gut. Insofern sind wir jetzt nicht unmittelbar und finanziell betroffen. Es geht dann eher darum, dass wir beispielsweise auch eine Werkausgabe haben, des in diesen Tagen 92 werdenden Autors Givi Markwilaschwili und dessen Werkausgabe. Und es ist ein schwieriger Autor. Er macht etwas sehr Komplexes, eine sehr philosophische Literatur, eine sehr heitere Literatur auch. Und wir haben 10 lieferbare Titel von ihm und davon wird Ihnen jetzt bei gewissen Online-Portalen angezeigt, es gibt nur noch 2 davon. Und wie gesagt, auch das ist ja sowohl einerseits eine gewisse Verhinderung des Autors, in diesem Fall noch etwas Besonderes, weil er in Sowjetzeiten auch schon mal verhindert war. Da sagen wir dann auch, das können wir nicht zulassen. Auf der anderen Seite ist es natürlich tatsächlich auch ein vielleicht geringer, aber trotzdem finanzieller Schaden für den Autor. Und natürlich auch für den Verlag.
Jetzt haben Sie diesen offenen Brief mitgeschrieben für die Kurt-Wolf-Stiftung, die sich einsetzt für eine Verbesserung der Lage. Wie könnte sich die Lage denn wieder bessern?
Sicherlich können wir nicht. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt unser Anliegen, dass wir Libri oder KNV oder Umbrei zwingen können, das Lager aufzustocken. Das ist in der Buchbranche immer ein bisschen schwierig. Wie Bert Brecht gesagt hat, das Buch ist eine heilige Ware. Und das Heilige sehen manche Händler nicht ganz so, aber alle müssen wirtschaftlich denken. Es geht uns eher darum, eine Sensibilität einerseits in den Buchhandlungen dafür zu entwickeln und andererseits natürlich auch bei den Käuferinnen und Käufern, dass die auch wirklich nachgucken. Denn nach der berühmten buchhändlerischen Verkehrsordnung sind auch Buchhandlungen verpflichtet, all diese Titel zu besorgen. Und es ist auch wichtig, dass es diese Titel weiterhin gibt. Das betrifft ja Lyrik vor allen Dingen, sicherlich auch Literatur aus kleinen Sprachen etc. Und es ist ein Anliegen der Bibliodiversität, der kulturellen Vielfalt, diese Bücher weiterhin erwerbbar zu machen und weiterhin lesbar zu halten.
Die Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat sich ja in letzter Zeit besonders für Verlage auch engagiert, einen Verlagspreis gegründet. Wäre das vorstellbar, dass ein Eingreifen von dieser Seite kommt, um diese Misere zu beheben?
Nein, also wir sind dem der Kulturstaatsministerin unendlich dankbar für den Deutschen Verlagspreis. Sie engagiert sich auch weiter. Sie hat ja schon den Deutschen Buchhandlungspreis initiiert etc. Sicherlich ist es kein Weg, dass da Ministerien eingreifen, auch weil es ein gewisses Staatsferne-Gebot gibt und der Staat nicht über Medien richten sollte. Nein, das müssen wir schon selber machen, aber das können wir eben auch dadurch machen, dass die Leserinnen und Leser aufmerksamer werden. Es gibt einen schönen Satz von Givi Markwilaschwili, der lautet: Ohne Leser findet die Geschichte gar nicht statt. Und deswegen brauchen wir die Leserinnen und Leser.
Dann sagen Sie uns doch nochmal, wo können wir aufmerksamer werden? Wo sollen wir nachschauen, wenn wir einen bestimmten Titel suchen?
Also Sie können, das ist verpflichtend für uns alle, alle lieferbaren Titel zu melden und im Verzeichnis der lieferbaren Bücher, kurz VLB. Und Sie finden das im Internet unter buchhandel.de. Und dort können Sie dann nach den Büchern suchen und Sie finden sie auch.
Buchhandel.de merken wir uns alle, um selbst aktiv zu werden auf diesem Gebiet. Jörg Sundermeier war bei uns aus dem Vorstand der Kurt-Wolf-Stiftung und vom Verbrecher-Verlag. 250.000 Titel weniger beim Buchgroßhändler Libri. Das ist das Problem, über das wir gesprochen haben. Herzlichen Dank.
Adventskalender.
Ich verschenke in diesem Jahr das Buch von Susanne Kölbel, 12 Wochen in Riad, Saudi-Arabien zwischen Diktatur und Aufbruch. Die Spiegeljournalistin Susanne Kölbel beschreibt, wie rasend sich Saudi-Arabien in letzter Zeit verändert. Sie hat da also eben aus nächster Nähe in diesen 12 Wochen beobachtet, wer das vorantreibt, wer sich da auch dagegen stellt. Sie beschreibt, was es für Frauen bedeutet, endlich Auto fahren zu können oder wie eine wohlhabende Familie es hinbekommt, einen Geburtstag zu feiern, ohne die hochreligiöse Oma zu brüskieren. Die findet, man feiert keine Geburtstage. Sie beschreibt sehr freundlich ihren sehr frommen Vermieter, der versucht, sie doch noch zum Islam zu bekehren, aber sie eben vor allem nach allen Regeln der arabischen Gastfreundschaft versorgt. Und das ist eben so eine Reihe von sehr schön lesbaren Porträts. Das Besondere ist die Haltung, mit der Susanne Kölbel schreibt. Sie nimmt wirklich teil am Leben der Leute und sie versucht auch, deren Beweggründe zu verstehen, also diese ganz tiefe Religiosität vieler Saudis oder auch diese Verehrung für ihr Königshaus. Und trotzdem behält sie eben die nötige Distanz, weil es natürlich nicht unbedingt ihre eigenen Einstellungen sind. Sie liefert die nötigen Hintergrundinfos und nimmt dann die Leser und Leserinnen eben auch wieder mit zu ihren Begegnungen mit einem früheren Bombenbauer, mit einem einflussreichen Prinzen oder mit einer ganz frommen Bankerin. Und da verbindet sie dann eben so ganz hochpolitische Themen wie die Verfolgung von Frauenrechtsaktivistinnen mit ganz alltäglichen Geschichten wie der Hochzeitsvorbereitung einer Braut. Und das hat eben alles seine Bedeutung, weil es für die Leute vor Ort wichtig ist und auch für das Verständnis dieses Landes. Ich will das Buch meinen Schwiegereltern schenken. Die haben nämlich in den 80er Jahren aus beruflichen Gründen eine Zeit lang in Saudi-Arabien gelebt. Und heute würden sie dieses Land bestimmt nicht wiedererkennen. Und ich finde, das Buch von Susanne Kölbel ist da eben ein spannendes und wirklich sehr gut lesbares Update.
An François Weber verschenkt das Buch 12 Wochen in Riad, Saudi-Arabien zwischen Diktatur und Aufbruch von Susanne Kölbel. In der Deutschen Verlagsanstalt ist das erschienen mit 320 Seiten. 22 Euro ist der Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die französische Autorin und Schauspielerin Véronique Olmy hat schon etwa 2 Dutzend Romane und Theaterstücke veröffentlicht. Das waren häufig autobiografische Texte, Bücher über Beziehungen und Familiengeschichten. Viele davon sind auch auf Deutsch erschienen. Bei ihrem jüngsten Roman hat sich Véronique Olmy jetzt mit einem ganz anderen Thema beschäftigt, mit einer Lebensgeschichte, die von Sklaverei geprägt war, von Rassismus und Kolonialismus. Bakita heißt dieser Roman. Dirk Furig hat ihn für uns gelesen. Bakita, diese Frau hat es wirklich gegeben, auf die sich Véronique Olmy da bezieht. Was war das für eine Frau?
Ja, diese Frau, die wurde 1869 in einem kleinen Dorf in der Region Darfur geboren, also im Sudan. Und als kleines Mädchen wurde sie geraubt von Sklavenhändlern aus einem Nachbardorf. Und dann beginnt eine unglaubliche Leidensgeschichte. Also es gibt unvorstellbare körperliche und seelische Gewalt, die ihr angetan wird, bevor sie schlussendlich als Jugendliche dann vom italienischen Konsul damals aus Khartoum nach Italien mitgenommen wird. Und dort in Europa ist sie dann zwar keine Sklavin mehr in Italien, aber aufgrund ihrer schwarzen Hautfarbe wird sie dennoch bestaunt wie ein exotisches Tier. Und erst der Eintritt ins Kloster, also sie schafft es oder wird irgendwie in ein Kloster gebracht, dort als Madre Moretta, als kaffeebraune Nonne eben auch bestaunt, aber sie wird auch zu einer Berühmtheit. Sie setzt sich sehr stark für Kranke und Geschundene ein in der darauffolgenden Zeit und wird dann später, 1947, vom Papst für ihre Leistung erst selig und dann heilig sogar gesprochen.
Also eine unglaublich vielseitige Lebensgeschichte. Wie erzählt denn jetzt Véronique Olmy von diesem Leben?
Also die Autorin erzählt das sehr exakt, also sehr dem Lebensweg der Protagonistin angenähert. Sie zeigt die ganzen Abgründe des Sklavenhandels, die Demütigung und das zum Teil sehr tabulos, sehr gewalttätig, sehr, sehr explizit. Oft sind die beschriebenen Grausamkeiten, wenn man das liest, auch kaum zu ertragen. Also es geht schon sehr nahe. Das macht das Buch einerseits extrem eindringlich und authentisch. Man vermisst aber so, um das schon mal vorweg zu sagen, an manchen Stellen so eine gewisse literarische Distanz, wo man das Bild irgendwie etwas genauer und kompletter dann wahrnehmen könnte.
Und wie nah kommt man der Hauptfigur selbst?
Ja, also man kommt ja einerseits schon sehr nah. Es ist eine Frau, die nie korrekt schreiben lernt, keine Sprache richtig kann. Also ihre Geburtssprache wird ihr praktisch genommen. Sie lernt dann irgendwie auch nur sehr, sehr rudimentär Italienisch. Und bis zum Ende des Romans bleibt sie aber auch dadurch so ein gewisses Rätsel, denn man kam ihr wohl auch historisch nicht so richtig nahe. Also man konnte sich nie so wirklich gut mit ihr verständigen. Sie konnte sich nie wirklich plausibel erklären ihrer Umgebung, sich nicht richtig artikulieren. Und man hat auch das Gefühl, dass sie aufgrund der Gewalt, die ihr immer wieder angetan wurde, dass sie sich völlig abgekapselt hat von der Umwelt. Und jetzt muss man natürlich sagen, in der Darstellung, trotz der drastischen Darstellung oder vielleicht gerade deswegen, rückt die Figur so ein bisschen in die Ferne. Also sie wird so ein bisschen von der normalen Welt abgeschoben dargestellt. Aber vielleicht muss sie das auch sein, sonst wäre sie keine Heilige geworden. Denn Heilige sind ja keine normalen Menschen wie du und ich aus Fleisch und Blut sozusagen, sondern die schweben so ein bisschen über den Alltag.
Jetzt haben Sie ja schon klar gemacht, dass Josefine Bakhita auch in der Zeit des Faschismus in Italien gelebt hat, also in einer Zeit eines nochmal extrem gesteigerten Rassismus. Wie schildert denn Veronique Olmy diese Zeit?
Ja, das ist ein besonders interessantes Kapitel dieses Romans, denn dort ist ja klar, also der Rassismus, den auch der italienische Faschismus ausgebreitet hat, in Verbindung auch mit dem Nationalsozialismus in Deutschland, der dringt natürlich auf sie ein, auf Bakhita in einer ganz anderen Weise nochmal ein, weil dann plötzlich sie als Schwarze in dieser Gesellschaft eben diesen Anfeindungen noch viel stärker ausgesetzt ist. Auch ideologisch kommt das dann dazu. Und sie wird einerseits dämonisiert, aber auch gefürchtet. Und das Kloster, in das sie eintritt, ist so eine Art Schutzraum für sie. Also einerseits ein Gefängnis, aus dem sie gar nicht so richtig rauskommt, aber es ist auch ein Schutz, ein geschützter Raum für sie. Und das Kapitel, also diese Zeit ihres Lebens, ist auch deswegen interessant, weil Italiens koloniale Expansion in Eritrea und Äthiopien, die steht da auch in diesem Buch mit drin. Und das ist ganz interessant, weil das ist ein Aspekt, der relativ wenig beleuchtet ist, auch in der italienischen Geschichtsschreibung.
Jetzt haben Sie schon einiges gesagt, was sehr für das Buch zu sprechen scheint, aber auch ein paar Einschränkungen gemacht. Hat Sie es denn insgesamt überzeugt?
Also man muss sagen, Veronique Olmy versteht es, den Leser wirklich sehr, sehr stark mitzureißen. Die Wucht der Brutalitäten, die ich schon angesprochen habe, und Misshandlungen, die dominieren den Text, während die Persönlichkeit Bakhitas doch so ein bisschen blass bleibt. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass die wirklich als historische Figur sehr schlecht zu fassen ist. Ich würde aber sagen, das Buch setzt etwas zu stark auf die Kraft der emotionalen Überwältigung. Das ist etwas, was man von Olmy vielleicht auch kennt in früheren Büchern, also so ein bisschen übertrieben gesagt, ein bisschen Herzschmerz-Stilistik. Also man versucht wirklich, das so drastisch und überwältigend zu machen. Trotzdem ist es ein wichtiger und interessanter Text über das Leben einer Frau, an deren Schicksal man auch das Verhältnis zwischen Europa und Afrika vom 19. Jahrhundert bis in die erste Hälfte des 20. sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Und deswegen ist es schon ein auch sehr in Frankreich sehr, sehr stark in der Öffentlichkeit diskutierter Roman gewesen und sehr, sehr lesenswert dadurch.
Der Roman Bakhita von Veronique Olmy, aus dem Französischen übersetzt von Claudia Steinitz, im Verlag Hoffmann und Kamp ist das Buch erschienen. Vielen Dank an Dirk Fuhrig.